Informatik und Informationsgesellschaft 1, digitale Medien. Vierte Vorlesung, Manuskript. Gehalten am 25. Oktober 2007 von Jochen Kubeck an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Heute spreche ich über die Fortsetzung vom letzten Mal, über das Manuskript. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass Schrift als Kulturtechnik in ganz verschiedenen Formationen auftrat und in ganz verschiedenen Funktionen natürlich auch, aber auch in verschiedenen Ausprägungen als piktografische, ideografische Schrift oder als phonografische Schrift. Und da gibt es auch verschiedene Varianten von der Silben über die Segmentalschrift, bis es dann wirklich zu einer rein phonetischen Schrift kam, die im Phönizischen ihren Ausgangspunkt hatte und dann über das Griechische, Etruskische, Lateinische zu unserer wurde oder über das Aramäische die östlicheren Schriftkulturen beeinflusst haben. Es gibt bei der Einführung der Schrift die These, dass damit, ich habe ja auch davon geredet, den Übergang von Oralität zu Literalität. Und man könnte der Vorstellung jetzt aufsitzen, das sei ein Bruch, ein mediengeschichtlicher Bruch. Also das haben alle nur darauf gewartet, endlich Schrift zu haben, um ihre Erinnerungskulturen auszulagern und damit all die Effekte, die ja der literalen Gesellschaft zugeschrieben wurden, von also im Gegensatz zum konkreten und personifizierten Denken, das abstrakte, kategoriale Denken und Argumentation oder eine Linearität des Gedächtnisses im Gegensatz zu so einer Zirkularität, wie das in den mündlichen Kulturen der Fall war. Das ist natürlich nicht so. Wir haben in dem mykenischen Fall ja gesehen, da gab es Schrift für eine kleine Elite, insbesondere so eine Priesterkaste. Und als die ausgestorben war, starb auch die Schrift. Es gab eigentlich keine weitere Verwendung dafür. Heute würde man sagen, es gibt doch ganz viele Verwendungsmöglichkeiten. Aber Gesellschaften richten sich mit dem ein, was sie haben. Und wenn sie keine Schrift haben, verlassen sie sich auf mündliche Tradierung. Und dann gibt es halt sowas wie Schrift für eine ganz andere Sphäre. Und sobald die Schrift dann dort verschwindet, braucht man sie und man vermisst sie auch nicht mehr in seiner eigenen Sphäre. Das kann man natürlich auch an der Schrift im europäischen Festland festmachen, wo ich ja so ein bisschen hingehen werde, also dass die Überbleibsel des Römischen Reiches, das natürlich nicht sofort die Schrift adaptierte und alles umgestellt hatte, insbesondere nicht das christliche Abendland, sondern ganz anders mit Schrift umgegangen ist, wie wir das heute kennen. Und Schrift benutzt er zur Stützung einer oralen Tradition, dass man natürlich Verträge geschlossen hat und die auch der Schriftform als schriftlich aufgesetzt waren oder protokolliert wurden. Aber viel wichtiger war das gesprochene Wort, sehr viele Jahrhunderte noch. Insofern verfolge ich jetzt in dieser Vorlesung so die ersten 1000 Jahre der Schrift im christlichen Abendland. Und das wird wieder ethnozentrischer, nicht? Ich kann diese Internationalität, die ich beim letzten Mal angesprochen habe, nicht in der Vorlesung durchhalten. Insofern beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Kulturgeschichte Europas oder der Kulturmediengeschichte Europas, wobei die anderen Kulturen eben, naja, das wird immer so Einflusssphären erwähnt, inwiefern dann Kontakt zur arabischen Welt bestand oder zur chinesischen, aber der Schwerpunkt liegt natürlich in Europa. Das gängige Trägermedium, von dem hatte ich ja gesprochen, für Schrift war, einerseits die Tontafeln oder Steintafeln und dann die Rolle, Papyrusrolle. Es gab natürlich auch Pergamentrollen, aber Pergament war deutlich teurer. Davon hatte ich ja schon gesprochen, auch den Vor- und den Nachteilen. Hier sieht man nochmal die Benutzung dieser Schriftrolle, die auch bei dem Übergang von der Antike zum Mittelalter noch im Kurs war, aber dann zunehmend abgelöst wurde durch ein neues Medium. Dieser Übergang ist ja nicht auch ein plötzlicher, abrupter Bruch. Das Römische Reich bestand bis im 4., 5. Jahrhundert, befand sich aber auch aufgrund seiner Größe, die es nicht mehr zu verwalten in der Lage war, unter zunehmendem Druck. Im Westen kamen die germanischen Völker, im Osten die arabischen und dann die slawischen Völker im Nordosten, sodass es von verschiedenen Seiten einfach den Ansturm gab und irgendwann das alte Reich, kann man sagen, oder die alte Welt einfach kollabierte. Und das kann man sehen am Bevölkerungsrückgang der großen Städte. Rom hatte um die Zeitenwende, also so im Jahre 0 irgendwie was um 600.000 Einwohner und dann später im Jahr 1000 nur noch 20.000 Einwohner. Also es ging stark zurück, insbesondere in den großen Städten, aber auch die Gesamtbevölkerungszahl ging einfach zurück. die Verkehrswege nahmen ab. Das werden wir noch sehen im Zusammenhang mit dem Briefnetz, der römische Cursus Publicus, ein weit ausgebautes Straßennetz, von dem wir heute ja noch Überbleibsel sehen, wurde nicht mehr so genutzt, nicht gepflegt. Und das sieht man ja hier auch, wenn Straßen nicht gepflegt werden, dann irgendwann sind sie einfach auch unbefahrbar. Es gab aber auch nicht mehr den Bedarf. Handelsbeziehungen oder Personenverkehr nahm zurück, ging zurück, so dass die Verkehrswege einfach nicht mehr so stark frequentiert wurden. Es führte dadurch, dass es jetzt sehr viele Völker gab, die sich das alte römische Reich teilten, aber nicht mehr auf der lateinischen Sprache basierten, kam es zu viel stärkerer Territorialisierung und Ausprägung von Nationalsprachen. Und damit einherging ein Rückgang der Schriftlichkeit. Die Schriftlichkeit, Schrift gab es noch, wurde aber im Römischen war es ja ein Teil des Bildungsziels, dass die Leute, also nicht die Leute, sondern natürlich immer die politischen und administrativen und ökonomischen Eliten lesen und schreiben können. Im christlichen Abendland geht dieser Einfluss stark zurück. Die Rolle löst sich ab. Ich hatte es erzählt, nicht? Wenn man kein Papier hat, auf was schreibt man dann? Da bleibt einem nur der Ton. Das stimmt natürlich nicht. Es gab andere Trägermedien für Schrift. Ganz bekannt schon in Mesopotamien waren Wachstafeln. Und wenn man sich das überlegt, ist ja ganz klar, Wachs hat den Vorteil, man kann schreiben und man kann es auch wieder löschen. Man muss halt irgendwie einen heißen Stein draufhalten, dann schmilzt es kurz an und danach kann man es wieder beschreiben. Ist, wie man schon an der Haltung sieht, gerne für Notizen gebraucht worden. Es ist nicht wirklich haltbar. Also Ton kann ich ja reinritzen oder reindrücken später. Und wenn ich es dann stabilisieren will, dann setze ich Hitze aus, dann wird es erstmal konserviert. Nicht wenige Bibliotheken, also Tonbibliotheken sind uns erhalten, weil es zu Palastbränden geführt hat. Und dadurch wurde die Bibliothek nicht gar zerstört, sondern konserviert. Das ist bei den anderen Medien nicht der Fall. Aber Wachstafeln waren viel handlicher, auch handlicher als die Rollen, die man immer mit zwei Händen führen musste. Und man musste vor und zurück blättern, vor und zurück schrauben. Also wenn man hinten war, musste man lange drehen, bis man wieder vorne ankam und so weiter. Bei diesen Wachstafeln sieht man schon mehrere dieser Tafeln zusammengebunden. Und es sieht aus, wie man heutzutage ein Buch hält oder ein Notizbuch. Und eine ähnliche Funktion hatte das auch. Und es diente dann als Formgeber für ein ganz neues Medium, kann man so sagen, eine neue Ausprägung des Mediums, nämlich der Kodex, der dadurch entstand, dass man Pergamentrollen nahm oder Papier, also Papyrusrollen nahm, die zerschnitt und die einzelnen Blätter dann zusammenheftete beziehungsweise zusammenband oder in irgendeiner Form in einen Einband brachte, nach Vorbild der Wachstafeln, der antiken Wachstafeln. Und das entstand, also die Idee des Kodex oder die Technik, solche Blätter zu Seiten zu binden, setzte sich durch, zunehmend mit dem, im 4. Jahrhundert war es dann etabliert, netterweise parallel zur christlichen Religion. Die Christen nahmen das, um klarzumachen, dass sie sich von diesen heidnischen Papyrusrollen absetzten und eine neue Literatur mitbrachten. Und insofern, es gibt natürlich auch hier die Vorteile der Wachstafeln, man kann es transportieren, man kann es mit einer Hand lesen, nur das war nicht der einzige Grund, warum man auf den Kodex umstieg. Das kann man sehen, welche Inhalte wurden dort publiziert. Als die christliche Religion sich ausbreitete, waren 70 bis 90% aller Veröffentlichungen in irgendeiner Form christlicher Natur, die in Kodizes erschienen. Und erst im 4. Jahrhundert kann man sehen, waren es nur noch 20%, weil auch andere, also vielleicht antike Klassiker übersetzt wurden und in den Bibliotheken aufbewahrt, sodass die christliche Literatur zurückging. Die Christen hatten auch deutlich weniger Literatur als die antiken Philosophen und Staatslehrer, einfach weil sie eine ganz andere Vorstellung hatten, was Ausbildung ausmacht. Man sieht hier mal so alt erhaltene Bücher, insbesondere Nag Hammadi-Kodizes aus dem 1. bis 4. Jahrhundert, also Papyrus-Kodizes in koptischer Schrift, also dieser christliche griechische Übertragung für die Ägypter, für die ägyptischen Christen, die halt genau mit dem Ptolemäus anfingen. Also dass die Griechen dort den Einfluss hatten und mit der im christlichen Kulturraum dann auch tatsächlich sich als eigene Schrift durchzusetzen begann. Und das wurde gefunden erst 1945, und da gibt es gibt's eine Menge apokryphische Texte zur Bibel, also Briefe von Johannes, von der Johannes-Apokalypse und insbesondere das Thomas-Evangelium, das Philipp-Evangelium, zwei Evangelien, die sich an die vier Bibel-Evangelien anschlossen. Das war genau die Vorstellung. Man wusste, dass es sowas gab, aber man hatte sie nie gefunden. Das Thomas-Evangelium insbesondere, von dem schon jemand gesprochen hatte, Hieronymus, der es aber also wohl noch hatte, aber seitdem war es verloren und man hat es wiedergefunden. Und ich erwähne es deswegen, weil es eine Verknüpfung gibt zu zwei Filmen, Hollywood-Produktionen. Einerseits Stigmata, ein ganz netter Mysterien-Thriller, der das Thomas-Evangelium so zum zentralen Ausgangspunkt macht. Und der Da Vinci Code, der das Philipp-Evangelium als einen zentralen Argumentationspunkt nutzt. Beide Filme bestehen darauf, dass der Vatikan geheime Unterlagen hat, die er seit Jahrhunderten geheim hält. Also beide haben Unrecht, und Sie wissen es wahrscheinlich auch, weil die Nakama, die Kodizes seit langem übersetzt veröffentlicht sind. Man kann das alles nachlesen und versteht dann auch, warum sie keine breiten Wirkung entfalten konnten. Schon zur damaligen Zeit nicht, weil es sehr gnostische Schriften sind, also die davon ausgehen, dass die christliche Lehre für wenige Eingeweihte nur zugänglich sei und die anderen im Grunde genommen keine Chance haben, dort dranzukommen, und sie natürlich dazugehören. Und dass sich also diese Form von Sektiererei sich dem christlichen Gedanken widersprach, dass das Heil für alle zugänglich sei. Insofern bleibt es auch nach dem Wiederauffinden in der Apokryphe und hat die christliche Welt überhaupt nicht so in Erschrecken versetzt, vor allem den Vatikan, dass er diese Schriften geheim halten muss. Es wird in Ruhe diskutiert, und man weiß auch, dass es weder von Thomas noch von Philipp geschrieben wurde, 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus, sondern dass es natürlich aufgeschrieben wurde von den Sekte, die halt sich noch auf Thomas oder auf Philipp berief, so wie das, es gibt jetzt ein Judas-Evangelium, im letzten Jahr ist es veröffentlicht worden. Und dafür gibt es halt eine kleine Sekte, die Judas zum wichtigsten Jünger machten, dessen Verrat dann halt ein Teil also der Möglichkeit sei, die Transzendenz zu erreichen. Auch das ist veröffentlicht, auch das so ersetzt niemanden in Zweifel an der christlichen Lehre, weil es ganz klar ist, dass hier verschiedene Sekten gegeneinander vorgingen, und irgendwann hat man sich halt entschieden, wir nehmen, das ist jetzt der Kanon. Die Bibel wurde eigentlich ja erst im 17. Jahrhundert so richtig festgezurrt, dass man sagt, das gehört jetzt zur Schrift und das nicht. Also es war ja Work in Progress, denn so ein Kodex enthält nicht die Bibel, das kann ein Buch sein, der Bibel, vielleicht auch mal die 5 Bücher Moses, aber niemals die ganze Bibel mit den vielen Büchern, die man heute in Bibelpapier, das heißt ja nicht umsonst so, weil es sehr dünn ist und deswegen sehr viel Text in wenig Raum unterbringt, das hätte man mit den damaligen Trägern nie hingekriegt. Also gab es verschiedene Bücher, auch wirklich als in Buchform, die parallel nebeneinander standen und eben von den Christen in diesen Kodizes aufbewahrt wurden. Die christliche Lehre verbreitet im Gegensatz zur griechischen die Idee, dass man sich im Leben auf ein Leben nach dem Tode vorbereiten soll. Die Griechen, die ein ganz entspannteres Verhältnis zur Zeit hatten, die dachten natürlich auch, es gab sowas wie ein Hades und eine Unterwelt und Ähnliches, aber das hat ihr Leben keineswegs so beeinflusst, wie das die Christen mit ihrer ständigen Angst, demnächst kommt das jüngste Gericht, und gerade nach, also kurz nach ihrem Entstehen war das jüngste Gericht immer kurz um die Ecke. Und dann einigte man sich nach wenigstens im Jahr 1000, und im Jahr 1000 sagte man dann halt, 1000 Jahre später, und also gibt es dann verschiedene Interpretationen, warum das immer noch nicht zum Untergang gekommen ist. Aber also man muss sich immer darauf einstellen und auch entsprechend sein Leben danach ausrichten. Die griechischen und römischen im Anschluss Lehren gingen davon aus, man muss die Menschen vorbereiten, hier in der Polis zu diskutieren und zu argumentieren, ihre Interessen hier durchzusetzen. Also die Leute müssen gebildet sein, um in der Diskussion oder in der politischen Rede ihre Wirkungskreise zu entfalten. Und das wiederum also passte den Christen überhaupt nicht. Und sie unterschieden ganz klar zwischen Literatur, die halt, so den menschlichen Geist im Diesseits fördern, und jene, die auf die spirituelle Welt hinweist. Und das führt dazu, dass die Bücher zunehmend in Klöstern aufbewahrt werden, in Klosterbibliotheken, dass die gesamte Lehre sich auf die christlichen Texte zurückzieht und sowas wie eine Bibliotheksaskese entsteht. Im 6. Jahrhundert, also so 529, wird der Benediktinerorden gegründet. Und ein Teil dieser Benediktinerlehre ist eben das 2- bis 3-stündige Studium pro Tag mit Büchern. Und auch nicht, um klüger zu werden. Es geht nicht darum, Wissen zu erwerben, was man vorher nicht hatte, sondern das Wissen, was schon immer da war, nochmal zu vertiefen, beziehungsweise noch viel mehr das Studium der Texte als Gottesdienst zu begreifen. Hier sieht man den Prophet Esra. Vermutlich geht es zurück auf einen Bibliothekar, der Cassiodorus hieß, im 6. Jahrhundert ist das entstanden. Und der, im Hintergrund sieht man einen offenen Schrank mit 9 Bänden von seinem wichtigsten Werk, eben was da, was er geschrieben hat, der Cassiodorus. Und naja, man sagt aber hier, die Unterschrift sei halt, das ist der Prophet Esra. Und der liest die Heilige Schrift. Jetzt würde man sagen, der liest doch gar nicht, der schreibt doch irgendetwas auf. Und auf diesen Unterschied, der gerade im Mittelalter eigentlich gar nicht so groß war, Lesen und Schreiben war keineswegs eine getrennte Tätigkeit, da werde ich noch zu sprechen kommen. Und klar ist aber, die Bücher im Hintergrund liegen aus. Naja, man hat sehr viel Platz, würde man sagen, verschenkt für ja nur 9 Bände. Das sind ja, also die nehmen ja 1, 2, 3, 4, 5 Regalbretter ein. Da könnte man viel mehr unterbringen. Könnte man, hatte man aber eigentlich gar nicht. So viele Bücher gab es nicht. War auch nicht wichtig. So viele wichtig und gute Bücher gab es ja auch gar nicht. Es gab so heidnisches Zeug, das lagerte man irgendwo anders. Die wichtigen Werke waren aber in verschlossener Bibliothek, in verschlossenen Schränken, in denen halt nur ganz wenige Ausgewählte Zugang hatten. Das war die Vorstellung von Schrift. Dort drin wird das Wort Gottes gespeichert oder seiner Propheten beziehungsweise vielleicht der Kirchenväter, berühmter Männer wie Augustinus, die dann ihre Betrachtungen zur Ursprungsschrift aufschrieben. Oder wie Cassiodorus, der halt seine Institutiones in 9 Bänden zusammenfasste. Das waren wichtige Schriften, aber die mussten auch geschützt werden. Die mussten so sehr geschützt werden, dass bei Angriffen von außerhalb auf die Bibliothek das alles zusammengepackt wurde und schnell in Sicherheit gebracht. Man musste wissen, was für Bestände man hatte, damit man später, wenn die Gefahr vorüber war, die Bibliothek wieder einsortieren konnte. Also entstanden die ersten Indizes, Listen, in denen aufgeführt wurde, welche Bücher in der Bibliothek im Bestand waren. Daraus entstehen später die Kataloge. Bis jetzt sind es einfach nur, es ist ein Blatt Papier, in dem man also linear seine Bücher aufschreibt. Vielleicht werden sie gegliedert, manchmal nach Wichtigkeit. Das ist eine wichtige Schrift, das ist nur ein Kommentar und das ist vielleicht nur eine Abschrift. Und da kann man dann hinterher sehen, was wurde als wichtig erachtet und was nicht. Isidor von Sevilla hat so einen Index, Index nicht zu verwechseln mit später dem Index der verbotenen Bücher. Also einfach ein Index, in dem Bücher aufgelistet wurden, die aber auch noch eine Gliederung hatten. Also eine Wichtigkeit. Und wenn man den Isidor gelesen hatte, wusste man, was Kanon ist im christlichen Abendland und konnte dann sehen, ob man diese Bücher hatte. Und so tauschten sich die Bibliotheken, die Klosterbibliotheken untereinander aus. Das ging auch eine ganze Zeit gut. Also eigentlich 1000 Jahre war das die bevorzugte Form der Bücheraufbewahrung, in denen noch nicht viel Entwicklung stattfand. Also weder der Form nach noch dem Inhalt nach kann man da eine Entwicklung der Schrift festmachen oder des Mediums. Es gab außerhalb Literatur aber sehr viel weniger und insgesamt die Lesefähigkeit ging ja zurück. Es ändert sich, als die Klosterschulen durch Universitäten abgelöst wurden im 11. Jahrhundert. Es entstand ein größerer Bedarf an juristischer, an medizinischer Ausbildung, das von den Klosterschulen nicht mehr geleistet werden konnte und ganz bewusst auch nicht geleistet werden sollte. Es gab eine Trennung im 12. Jahrhundert von weltlicher und geistlicher Bildung, wo dann gesagt wurde, hör zu, ein Mitglied dieses Klosters oder dieses Ordens ist es nicht gestattet, sowas wie Jura oder Medizin zu studieren. Das ist viel zu weltlich und das Leben eines Ordensbruders bereitet auf auf die christliche Welt vor, nicht auf die hiesige, und so dass die Bibliotheken oder die Schulen aus den Klöstern verbannt wurden und in die Städte ausgelagert, in die weltlichen Bereiche, und dort kamen dann die Domkantoreien und die Domschulen noch zum Tragen. Die waren in der Stadt und hatten deswegen noch andere Buchbestände, die sie zur Verfügung stellten, und die neuen Universitäten bauten neue Bibliotheken auf. Was macht man? Bücher? Bücher sind kostbar. Die christlichen sowieso, weil dort das Wort Gottes drin steht, aber auch die weltlichen, die jetzt zunehmend geschrieben und übersetzt wurden. Wir sind jetzt im 11., 12. Jahrhundert. Und auch da war die Sorge, wenn so ein Buch verloren geht, man hatte keine Abschrift, man kann auch nicht schnell ein neues beschaffen. Naja, man kettete sie an, die Libri Catenati, die angeketteten Bücher, die man bis heute, naja, gibt es das noch in Museen oder in alten Büchern, sehr alten nicht, gibt es da noch so Lederschlaufen, in denen man die Ketten eingebracht hat. Und es gab ganze Bibliotheken, die das entweder in den Regalen hatten, aber in der Regel waren die Bücher angekettet an Pulten. Natürlich, da steht ja eine Traube um das Regal herum. Also es gab diese Lesepulte, an denen die Bücher festgekettet waren und dort konnte man dann studieren. Ganz deutlich sieht man hier, dass es also diese Pultbibliotheken als logische Weiterentwicklung, naja, man musste einfach mehr Leuten Literatur zur Verfügung stellen. Die Pultbibliotheken orientieren sich an die Kirchenbanken. Also hier kommt hinzu die Kirchenarchitektur, die ja im Gegensatz zu den griechisch und römischen Tempeln auf einen Besuch von Leuten ausgelegt war. Die griechischen Tempel hatte ich ja schon mal erwähnt, das Heiligtum in der Mitte und dann gab es so konzentrische Ringe drumherum, die aber eigentlich gar nicht zum Verweilen einluden. Und erst die Christen mit ihrer Vorstellung einer Gemeinde, in denen das Wort verkündet wurde, die mussten sowas wie Sitz- oder Stehgelegenheiten anbringen, in denen das die Gemeinde sich auch treffen konnte. So entstanden überhaupt erstmal die Kirchenbänke und dann hatte man diese Pulte für liturgische Texte und naja, dann nahm man sie so ein bisschen Umwidmung von Kirchenräumen und richtete Studierstuben ein, beziehungsweise man baute, wenn man dann so eine Bibliothek baute, sie ganz ähnlich wie die christlichen Basilika und kettete an diese Pulte die Bücher an. Im 12. Jahrhundert ist dann auch der Übergang vom Inventar, also der linearen Liste des Buchbestandes einer Bibliothek zum Katalog. Man hat einfach nicht mehr die, also wie trägt man was ein, wenn plötzlich was dazukommt und man streicht es durch, man schreibt es daneben, aber das kann sich jeder vorstellen, das ist nicht praktikabel, wenn der Buchbestand größer wird, also dass man hingeht und für jedes Buch eine Karte anlegt, die man dann sortieren kann. Das ist schon mal der erste Schritt, wie, dann weiß ich, was ich habe an Bestand, wie finde ich aber die entsprechenden Bücher. Man hat sowas wie eine Signatur, die sich aber auch nicht sofort auf ein bestimmtes Buch bezieht, sondern man sagt, Pult 17, da findest du dann dein Buch, musst du noch ein bisschen suchen. Die Idee der Signatur, die bibliotheksgeschichtlich ja ganz enorm bedeutend ist, erst dann kann man die Bestände so richtig groß ausdehnen, die hat man nicht sofort, auch das ist eine Entwicklung, die erstmal erfolgen muss. Ihr seht, ich bin gerade in der Geschichte der Bibliotheken, die so ein bisschen den Horizont dessen abdecken, was ich im Schriftbereich mache. Wir gehen gleich wieder zurück in Detail zum Umgang mit der Schrift. Im 16. Jahrhundert, auch das ist so ein Vorgriff, hat der Humanismus seine Blüte, weil im späten 15. Jahrhundert, das Byzantinische Reich zusammenfällt und aus östlicher Richtung einfach eingenommen wird und sehr viele byzantinische Gelehrte nach Italien flüchten. Die wissen gar nicht, wohin. Und die können nicht nur dann Lateinisch, sondern die können auch Griechisch, weil das in Byzanz eine höhere Tradition hatte. Und sie bringen griechisches Kulturgut mit nach Italien und lösen damit in Italien den Humanismus aus. Die Rückbesinnung auf die antiken Werte, kann man sagen. Und man versucht, das Mittelalter zu vergessen, also die gerade das Lateinische, und beruft sich wieder viel stärker auf das Griechische und organisiert Wissen jetzt außerhalb der kirchlichen Hand. Das war ganz wichtig. Wenn man was wissen will, dann darf man nicht in die kirchlichen Bestände gucken, denn die sind ja nun gerade nach Antik. Und so war es ganz natürlich, dass man Bibliotheken aufbaute außerhalb der Klosterschulen oder Domschulen, so wie hier die Bibliotheca Medicea, der Medici, Laurentiana, die es heute noch gibt, hier kann man sie besichtigen und die auch als Pultbibliothek aufgebaut ist, aber im Wesentlichen die Bildung der breiten Bevölkerung, also wieder der Oberschicht, aber der nicht christlichen und auch nicht unbedingt nur für Verwaltung oder politische Macht ausgebildete Elite gedacht war, sondern da konnte man, wenn man Humanist war, Menschenfreund, konnte man eben seine Studien der griechischen Kultur und der antiken Kultur betreiben. Und im 15. Jahrhundert kommt es dann auch zur Signatur, in dem ein Buch wirklich lokalisierbar ist, wo es im Magazin steht und dann kann man es an seinen Platz bringen lassen und dort studieren, mit nach Hause nehmen. Soweit war man dann noch nicht. Das kommt dann später, wenn man über die Kirchenbänke nämlich noch zusätzliche Regalreihen anbaut, weil der Bestand immer größer wird. Es gibt einen, also gerade mit dem Buchdruck wird es dann kommen, dass der Bestand an Literatur einfach sehr stark steigt. Man hat einerseits den Katalog, andererseits hat man die Bibliotheken, wie man sie heute auch wiedererkennen würde. So ähnlich sehen viele Bibliotheken aus, wo dann Regal an Regal steht und ab und zu gibt es dann eine Sitzmöglichkeit oder eine Abstellmöglichkeit. Hier sieht man auch diesen Übergang, weil es sich hier eben auch um einen ehemaligen Kirchenraum handelt, wo man noch so sieht, dass er irgendwie, ja, da wurde was dran genagelt und er wurde umgewidmet. Heute macht man aus Kirchen Diskos, damals machte man Bibliotheken. Und von der Architektur hat sich das aber auch, es hat sich bewährt, dass man Bücher so aufbewahrt oder halt in Magazinen, wie das die Stabi macht, wo man dann halt bestellen muss und einen halben Tag später sein Buch bekommt. Aber wir gehen wieder zurück in den Anfang. Claustrum sine armario ist quasi castrum sine armamentario. Ein Kloster ohne Schreibkammer ist wie eine Burg ohne Waffenkammer. Und armario bezieht sich auf den Schrank. Haben wir ja schon gesehen, die Schrankbibliotheken. Und das war so ein klösterlicher Leitspruch, dass ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Welt eben das Buch war, die Schrift, die heilige Schrift, in der das Wort Gottes verkündet war. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man diese Schrift auch ganz besonders damit umgehen. Das war eine heilige Schrift und die war ein Heiligtum wie andere Reliquien oder wie andere Heiligtümer in anderen Religionen. Schrift ist natürlich nicht nur beschränkt auf den kirchlichen Raum, hatte ich ja schon erwähnt, nicht Verwaltung, Politik, die griffen darauf auf zurück, Händler konnten auch lesen und schreiben, aber die Wertschätzung von Schriftgütern in dieser Form, dass es sich auch über mehrere Jahrhunderte zu Tradierungen kommt von Schriftgütern, das war exklusiv kirchlich, kann man sagen. Es gibt natürlich erhaltene Kontenbücher von Händlern, aber das war eher zufällig und nicht ein bewusster Wunsch, das weiterzugeben. Es wurde auch nie abgeschrieben. Die Bücher oder hier die Rollen ja noch in den Klöstern, die wurden ausgeliehen, kopiert und weitergegeben. Und hier sieht man halt gerade wieder, wie eine Rolle geschrieben wird. Vermutlich auch wird sie gerade gelesen. Oben ist die Ausgangsschrift, die wahrscheinlich die festgehalten wird. Und hier sieht man einen Bibliothekar bei der Arbeit. Wenn man von diesen Büchern, wenn man daran denkt, an die Handschriften, dann denkt man häufig an so etwas, also extrem reichhaltig verzierte, mit aufwendigen Initialen versehene Schriften und dann auch sehr reich bebildert, also bunt, vierfarbig. Das ist auch keine Handschrift mehr, das ist schon im Druck. Aber so von der Idee her geht das durch den Kopf. Fakt ist eher so etwas, also Schriften, die deutlich weniger Struktur aufweisen. Hier sieht man schon rote Markierungen von einigen auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht man, da war entweder ein Anfänger am Werk oder eben einer, der geübt hat oder vielleicht einfach nur ein normaler, handwerklich, durchschnittlich begabter Mönch. Sowas taucht meistens nicht in den Museen auf und auch nicht in den Katalogen von Ausstellungen, weil es ja auch nicht wirklich ausstellungswert ist. Aber das ist der Alltag der Schrift, so nicht besonders aufwendig verziert und also ein bisschen schief auch noch geschrieben. Man hatte diese Hilfslinien, an denen man sich so mehr oder weniger orientierte. Das sieht man vorne an der Geografie. Ist auch da gibt es so eine schöne Beschriftung, Gebäude für Geografie. Das haben sie ohne Hilfslinien einfach hingeklebt. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Also gelbe Schrift auf grünem Grund. Typografisch eine ganz hervorragende Meisterleistung von durchschnittlich, also ich denke handwerklich durchschnittlich, die haben das ja auch ausgeschnitten und aufgeklebt und hier auch, der hat sich ja auch hingesetzt, hat das aufgeschrieben, aber er hat nicht gedacht, dass es irgendwie in 2007 irgendwann mal so in einer Vorlesung benutzt wird, sonst hätte er sich mehr Mühe gegeben oder hätte es jemand anderem gegeben. Das war der Umgang mit dem schriftlichen Gedächtnis in dieser Zeit. Diese wenigen Schmuckwerke, die auch in der Regel aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 14. Jahrhundert kommen, die waren nicht repräsentativ. Und man sieht auch ein anderes Problem, dass der Langzeitarchivierung, das Papier ist nicht mehr ganz erhalten. Auf der linken Seite geht's noch, auf der rechten Seite sieht man schon die Probleme, wenn man auf ein Medium schreibt, was nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Und hinzu kommen dann noch verschiedene andere Faktoren. Was bedeutet der Umgang mit Schrift in solchen Klostern, das monastische Lesen? Also im Hintergrund habe ich noch den Codex Sinaiticus abgebildet, eine der drei erhaltenen neutestamentlichen Zeugnisse, in denen wirklich alle vier Evangelien drin sind und ich glaube auch also noch zusätzliche Bücher. In einer griechischen Schrift, also die heißt netterweise westgotisch, aber es ist aus dem eine griechische Unziale, Da komme ich noch drauf, aber man sieht, also einerseits die Einteilung in Spalten, das ist schon mal ganz gut. Man sieht also ein sehr gleichmäßiges Schriftbild, da war ein Könner am Werk, war er wirklich, das ist auf Pergament geschrieben, für diesen Codex Sinaiticus mussten 650 Rinder sterben. Das war auch in damaliger Zeit ein Vermögen. Wer das hatte, der hat auch einen guten Schreiber angestellt, muss man sagen. Und da wurde halt die Heilige Schrift kopiert oder draufgeschrieben und die ist uns erhalten. Es gibt noch zwei weitere aus dem 4. und 5. Jahrhundert, in denen man im Grunde genommen das Neue Testament abliest. Und ich glaube auch Teile des Alten Testaments. Also das ist so eine der Ausgangswerke, aus denen sich die heutigen Bibelübersetzungen speisen, aber auch schon die mittelalterlichen haben sich zum Teil auf den Codex Sinaiticus berufen. Aber man sieht hier ein Problem. Es gibt zwar eine Gliederung durch Absätze und Spalten, aber sowas wie Überschriften oder was wir dann heute haben, irgendwelche Verse oder vielleicht sogar noch Absatzüberschriften, Zwischenüberschriften, fehlt völlig. Um diesen Text zu lesen, fängt man vorne an und hört hinten auf. Man liest nicht einfach, man schlägt es nicht einfach auf und liest mitten rein. Vielleicht so buchweise, dass man sagt, jetzt lesen wir halt in dem Testament oder in dem anderen. Aber Lesen ist Gottesdienst in der Zeit. Das ist keineswegs Informationssuche oder Wissensweitergabe. Das ist das Trinken an Gottes Wort. Und das ist auch genauso gedacht. Man sieht auch noch zusätzlich, es gibt keine Wortunterteilung. Es fehlen Leerzeichen. Da muss man erstmal drauf kommen. So ein Redeschwall hat auch keine Leerzeichen. Und dass wir Wörter unterscheiden, das ist, man fügt im Kopf dann immer so ein Leerzeichen ein. Aber so rein phonetisch, wenn man das aufnimmt, gibt es vielleicht an einem Satzende mal eine Pause. Oder wenn man sie dramatisch einfügt, so wie jetzt. Aber ansonsten, also das würde man jetzt vielleicht einen neuen Absatz machen oder eine Leerzeile einfügen. Aber so zwischen zwei Wörtern ein Leerzeichen ist kein phonetischer Laut. Also wird es auch nicht aufgeschrieben. Wie finde ich dann einzelne Wörter? Na, ich fange vorne an und lese, aber ich kann nicht leise lesen, sondern ich muss es laut lesen. Lesen war in der Zeit Vorlesen, dass die frommen Murmler, wie das ausgedrückt wird, die saßen halt in ihren Skriptorien und lasen die Heilige Schrift, aber im Sinne, wie wir heute auch Trauben lesen, sagen, also die lasen die Wörter auf und nahmen sie auf, indem sie es auch gleichzeitig auf der Zunge zergehen ließen, indem sie es laut sprachen. Es war in manchen Klöstern verboten, nach Einbruch der Dunkelheit zu lesen oder nach Beginn der Schlafenszeit zu lesen. Warum? Nicht, weil man sich die Augen verdirbt, sondern weil man die anderen am Schlafen stört, wenn man da vor sich hin murmelte und Gottes Wort verlas. Das waren die frühen Traditionen des monastischen Lesens. Die Seite war eben, da gab es nichts, was man nicht schon wusste, das war ein Fenster auf die Welt Gottes. Und mit den Augen sah man durch dieses Buch auf die Welt hindurch. Text lesen ist eine Form von Gottesdienst. Es gab in Klöstern Buchprozessionen, wo dann um 3 Uhr morgens das heilige Buch von zweien durch die Schlafräume getragen wurde. Dann traf man sich um das Buch, einer las es vor. Bis heute ist Teil der christlichen Liturgie das Lesen aus der Heiligen Schrift. Das ist immer recht zentral im Gottesdienst angelegt. Und das kann man sich vorstellen in einer Zeit, in der dieses Wort auch noch eine ganz andere mythische Bedeutung hatte. Heute kennt man so Bibelgeschichte und weiß, dass es irgendwie von verschiedenen Autoren zusammengetragen ist und nur noch wenige glauben, dass es direkt aus Gottes Geist in die Feder des Autors geflossen ist, sondern dass da irgendwie Textproduktion dazwischen stand, ist aber auch nicht schlimm. Also damit hat man sich abgefunden. Im 7. Jahrhundert oder im 6. hat man sich damit gar nicht abgefunden. Und es war klar, das ist direkt Gottes Wort, was dort steht. Klar ist auch, dass Gottes Wort nur über Latein geht. Also nur Latein darf das aufschreiben und man kann es dann übersetzen, aber das ursprünglich ist Latein, wo es weitergegeben wird. Es gibt, die Übersetzung von Hieronymus aus dem Griechischen, aber auch das. Also man kommt nicht mehr auf die Idee, den griechischen Urtext zu Rate zu ziehen, sondern hält sich an den Übersetzungen fest. Und es gibt eine These, die sagt, dass der Monotheismus eine Wurzel darin hat, dass es eine Schriftreligion ist. Dass ja eben diese hermetisch abgeschlossenen, wirklich nur eine Stimme ist zu hören, die das gleichzeitig liest. Und dass man den einen Gott auch nur in einem Text fassen kann. Und andere Religionen, die keine Schrift haben, auch verschiedene Götter haben können. Eine andere These sagt, ein Monotheismus ist ein Resultat, dass es eine Wüstenreligion ist, so wie im arabischen als auch im israelischen Raum, wo eine Sonne immer am Himmel stand, dass man und sonst auch nichts drumherum war, dass es dort auch die Vorstellung von nur einem Gott sich viel besser durchsetzen konnte. Vielleicht stimmt alles ein bisschen, aber die Schrift ist in der Zeit kein Informationsmedium oder Wissensspeicher, sondern Heilige Schrift. Im kirchlichen Raum, der ja wirklich die Lesekompetenzen ganz wesentlich besetzt hatte. Und die Schrift, naja, sie, und das, also es führt noch nicht zu den wissenschaftlichen oder weltanschaulichen Umstürzungen, die Schrift später haben wird, sondern hier, naja, was man sagen kann, es wird, die Religion wird stärker visuell fixiert. Man tauscht ein Ohr gegen ein Auge, wie McLuhan das ausdrückt, weil man viel stärker auf das Lesen als Sehen angewiesen war. Es gab, Augustinus schrieb, dass sein Lehrer Ambrosius, der sei bekannt dafür, dass er auch leise lesen könne. Das war eine ganze Besonderheit in der Zeit, dass er ohne die Lippen zu bewegen lesen konnte. Das war aber eher eine Kuriosität, die nicht weiter verfolgt werden musste. Lesen ist Vorlesen, bis es zum Leerzeichen kommt. Also ab dem 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert kommt aus Irland diese neuartige Erfindung, Wörter zu trennen. Und ab dem Moment verstummen dann auch die Klöster. Und man kann mit der Schrift anders umgehen. Jetzt die Frage, wie entsteht überhaupt so ein Manuskript, so eine heilige Schrift? Man braucht am Anfang natürlich das Pergament, beziehungsweise Papyrus oder Papier, was erst später kommt. Pergament wurde wieder beliebter, nachdem Ptolemäus im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit den Papyrus-Export verboten hatte. Warum? Weil Ptolemäus sagte, meine Bibliothek in Alexandrien soll die größte und schönste sein. Er schickte ja nicht nur Leute, um Rollen zu sammeln, Schriftrollen, sondern er zwang ja auch alle, die irgendwelche Rollen mit sich führten, die in der Bibliothek abzuliefern und gegen eine Kopie einzutauschen. Na, und er sagte, es gibt da noch in Pergamon auch so eine Bibliothek von seinem Konkurrenten. Und um den zu schädigen, hat er einfach Rohstoffexportverbot verhängt und gesagt, die dürfen kein Papyrus mehr haben, dann können sie auch keine Bibliothek mehr aufbauen. Darauf reagierte man in Pergamon, indem man halt sich einer alten Technik besann, die fast schon in Vergessenheit geraten war, nämlich Tierhäute zum Beschreiben zu benutzen. Und Pergament, das weist halt auf den Ursprung in Pergamon hin, wo diese Technik wiederentdeckt wurde, kann man sagen. Wie entsteht Pergament? Naja, man nimmt die Haut, man muss sie dann trocknen und gerben und entsprechend zuschneiden. Also es gibt Schriften, wo man dann noch diese Trockenfäden, also diese Dehnungsfäden sieht, damit es getrocknet wird, sonst rollte sich das so hässlich auf. Also das gehört immer dazu. Und es gibt dann später den Permenter als Berufszweig. Allerdings ist das hier von etwas später diese Darstellung. Aber es ist ein eigener Beruf, der Pergamenthersteller. Pergament war aber teuer, so ein Schafsfell oder ein Rinderfell muss man erstmal erwerben und kann damit dann auch nichts anderes machen, zum Beispiel Kleidung, sondern es wird ja nur benutzt, um aufgeschrieben zu werden. Und es gibt dann Schriebse, die die einen für wichtig halten, die anderen nicht für so wichtig, sodass es eine Technik gab, wenn man sich verschreibt auch, aber auch wenn man irgendwie keinen Rohstoff gerade hatte, des Abschabens. Man kratzte den Buchstaben weg oder man kratzte da den ganzen Text weg. Und wenn das Pergament dick genug war, konnte man das 2-3 Mal machen und beschrieb es dann wieder neu. Und das ist heute als Palimpsest bekannt. Und natürlich eine Fundgrube für Paläographen, die halt nicht nur den aktuellen Text lesen, sondern auch noch den Text davor. So ein bisschen wie über so ein Amateur-Ölgemälde. Und darunter findet man dann einen echten Rubens. Und so ein bisschen ist das hier. Man kann Schriften aus vielleicht auch mehrere Schriftschichten aus mehreren Jahrhunderten auf manchen Palimpsesten sehen. Sehr inspirierend auch für spätere Psychologen, die sich fragen, wie funktioniert unser Gedächtnis? Na, wie ein Palimpsest. Unser Gedächtnis ist ein Palimpsest. Man merkt sich was, dann verschwindet es langsam, aber es bleibt als Eindruck immer erhalten und wird immer mitgeführt. Ist gerade durch Freud ist es ganz bekannt, der den Wunderblock als Gedächtnismodell, das war so eine Wachstafel für Kinder, in dem man was aufschrieb und dann drückte sich das eben auf so eine Folie, die konnte man aber abziehen und dann war die Folie wieder frei, aber das Geschriebene war in Wachs noch enthalten und so enthielt dieses Wachs irgendwann so eine Überlagerung von ganz vielen schriftlichen Erinnerungen und Freud sagte, so funktioniert unser Gedächtnis, so ein Verdichtungseffekt entsteht, sodass dann ein Konzept, was wir heute haben, all die Bedeutung, die es vorher mal hatte oder die es in denen es auftauchte, mit sich führt. Und naja, das ist halt dann das Unterbewusste, was sich hier mal visuell deutlich erkenntlich macht in den Palimpsesten. Das kulturelle Unterbewusste ist das, was fast in Vergessenheit geraten ist, so kann man sagen. Pergament war nicht nur schwierig in der Herstellung, sondern natürlich auch entsprechend teuer, sodass der Aufbau einer Bibliothek nicht nur Gottesdienst war, aber die christlichen Klosterbibliotheken hatten, das hatten wir für Bestände, 40, 50 Bücher häufig. Nur im Namen der Rose sieht man hunderte von Räumen mit Pergamentrollen und Kodizes erfüllt. Das war eher die Ausnahme, wenn nicht irgendwie, das gab es eigentlich gar nicht. Seit die großen Bibliotheken, also die staatlichen Bibliotheken wie das Museum in Alexandria, dann, ja, wir hatten ja nicht Kalif Omar, entweder redundant oder schädlich, wobei es ja gab schon vorher einige Brände und Vernichtung. Also die großen Bibliotheken, die waren verschwunden und die kleinen, die sich dann ganz dezentral neu aufbauten, eben weil es auch kein großes einheitliches Reich mehr gab. Die hatten viel kleinere Bestände, aber waren also nicht unzufrieden. Man muss sich ja vorstellen, so ein Buch zu kopieren dauert ein Jahr. Und dann leiht man sich eins aus und dann liebt man es nach einem Jahr wieder. Und allein um den Basisbestand christlicher Literatur zu haben, muss man vielleicht mal 20 Jahre investieren. Und das dauerte natürlich seine Zeit und dann verschwanden Bücher. So ähnlich wie das heute auch ist. Also Pergament ist teuer und wer sowas hat, so eine Bibliothek, der zeigt, wie reich er ist. Das kommt noch dazu oder wie wichtig ihm die Schrift ist. Also gab es einen florierenden Handel. Hier sieht man mal den Pergamenthändler, der die Ware dann nochmal vorbereitet, auch nochmal zuschneidet und dann zum Verkauf anbietet. Und wenn es dann endlich in den Klöstern angekommen ist, dann muss man es beschreiben. Hier sieht man, wie schreibt man sauber, wie wird man eigentlich zum Spezialisten? Man zieht natürlich Hilfslinien, was die Geografen vergessen hatten, oder manche Schreiber, die Zeit nicht haben. Man zieht Hilfslinien und darauf kann man dann ganz klar die Buchstaben positionieren. Hier sieht man, der heilige Matthäus zieht Hilfslinien über eine Doppelseite in einem Manuskript, ist eben so eine Darstellung von einer Schreibtätigkeit. Lesen zu dieser Zeit bedeutet schreiben. Wenn ich etwas lese, dann schreibe ich es gleich ab. Ich muss es ja eh laut vorlesen, dann kann ich auch mitschreiben und habe den Vorteil, wenn ich zu Ende gelesen habe, habe ich eine Kopie. Da zu dem Problem der Kopie komme ich noch. Aber der erste Schritt ist es, dass man Hilfslinien zieht. Da muss man das Schreibwerkzeug vorbereiten. Das Bild hatte ich in der Einführung fälschlicherweise dem Matthäus zugeschrieben. Aber man sieht im Hintergrund den Löwen und der ist natürlich das Symbol des heiligen Markus, also der heilige Markus überprüft gerade seine Feder und schaut, ob sie richtig zugeschnitten ist. Es gibt da verschiedene Techniken. Man muss ja die Tinte aufnehmen, das ist überhaupt das Problem, dass sie möglichst gleichmäßig wieder rausfließt und dann nicht so hässliche schwarze Flecken macht. Dann ist das Pergament versaut, dann muss man ein neues anbrechen oder mühsam schaben. Also insofern tut man gut daran, seine Feder vorzubereiten. Und das wird halt hier gerade überprüft, ist ein wichtiger Arbeitsschritt. Ist nicht keineswegs so, alles klar, sondern man muss, also gerade wenn man so etwas Wichtiges schreibt wie sein Evangelium, sollte man wissen, dass man ein gutes Instrument hat. Dann womit wird geschrieben? Mit Tinte selbstverständlich, aber da gibt es verschiedene Varianten. Tinte ist ja nicht einfach da, die muss ja gemacht werden. Das bekannteste ist Rußtinte. Man nimmt Ruß und löst es so ein bisschen Gummi Arabicum auf. Das ist eine Technik, die ist bekannt seit 3000 vor Christus, schon für die ersten Papyri, die beschrieben wurden. Da wurde Rußtinte verwendet, ist aber nicht so haltbar und verschmiert und ist insgesamt, also Ruß ist ja eher so feinkörnig, also ist sehr granular und führt zu, verklebt die Feder und ähnliches, also nicht besonders günstig. Eine wichtige Weiterentwicklung war die Eisengallustinte aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Als schwarze Tinten genannt, nimm den vierten Teil eines Maß Wasser oder Wein und ein Lot Galla Romana, das sind diese Galläpfel, wohlgestoßen und legst in das Wasser und setzt es zum Feuer, dass es siede ein halb Stund. Danach tu ein Lot Gummi Arabicum wohlgestoßen da rein und rühr es untereinander. Lass ein kleine Weil sieden, danach leg ein Lot Vitriol wohlgestoßen da rein. Also Vitriol ist von, ist es so ein Eisen- oder Kupfersalz. Und rühre es wohl untereinander und nimm es wahr, dass es nicht überlauf. Und damit konnte man dann dokumentenecht schreiben. Bis heute gilt Eisengallustinte als dokumentenecht, weil sie einfach nicht verblasst und auch nicht verschmiert. Hier sieht man den heiligen Johannes sein Johannesevangelium schreiben. Und im Hintergrund der Teufel versucht ihm gerade die Tinte zu klauen, damit er es nicht aufschreiben kann. Also der alte Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, der schreibt sich hier im Medium Schrift fort, Johannes mit dem Adler, aber wir wissen, er hat es geschafft, es aufzuschreiben. Wahrscheinlich hat er diese Eisengallustinte vorher noch geraucht, deswegen ist das Johannes-Evangelium auch so sehr kryptisch geraten. Das Problem von Eisengallustinte war, dass es langfristig den Buchbestand zerstört. Also das ist hier so ein Effekt der Eisengallus-Tinte, der heute natürlich die Bibliothekare vor Entsetzen aufschreien lässt. Alles, was also der Kulturgeschichte lieb und teuer war, verschwindet hier einfach. Hier sind die Initialen zum guten Teil zerstört und der Text fängt eben auch schon an. Es gibt Verbräunungen, Farbabrieb, Ausblutungen, wo dann also sich durch Feuchtigkeit die Tinte doch noch verteilt. Das wusste man zu Zeiten, als die Eisengallus-Tinte mit verschiedenen Rezepten eingeführt wurde, natürlich nicht. Das Problem der Eisengallus-Tinte war auch noch, dass sie trocknete schnell ein, sie verklebte die Feder schnell. Es gab dann eine Dornrindentinte, die im Mittelalter sich noch stärker verbreitete für so Gebrauchsschriften, die eigentlich das Beste aus der Rußtinte und aus der Eisengallus-Tinte sein sollte und im Wesentlichen das Schreibmittel des Mittelalters war. Schreiben selber, jeder, der Mönch werden will, darf nicht illiterat sein. Omnis qui nomen vult monachi vindicare litteras e ignorare non licet, darf des Lesens nicht unmächtig sein. Hier sieht man die Erstellung eines Skriptes. Die wichtigen Kirchenväter oder die wichtigen Menschen, die die Schrift lasen oder einen Text schreiben wollten, die schrieben natürlich nicht selber. Sie hatten einen Federhalter, einen Skriptor, dem sie das diktieren konnten. Es gab einen Diktator, der diktierte, und einen Skriptor, der schrieb auf. Und auch das reichte manchen nicht. Die hatten dann Tachyographen, das waren Schnellschreiber. Das ist eine Technik, die schon im alten Rom gepflegt wurde, die einfach schnell mitschreiben konnten. Denn so ein Redefluss, das merkt ihr ja, wenn ihr versucht, Mainz mitzuschreiben, ist ja gar nicht so einfach in Buchstaben zu fassen. Die schrieben alles mit, gaben das dann einer Sekretärin, natürlich einem Sekretär, der schrieb es dann in Kalligrafie fein aus. Und das konnte dann zur Vervielfältigung genutzt werden. Es war ein mehrstufiger Prozess der Bucherstellung. Hier sieht man halt, wie so ein Text entsteht, wo jemand auch wahrscheinlich leise liest und ein Skript, das ist ja schon etwas später, diese Abbildung. Was dann aber auch entsteht, ist, dass jemand das vorliest und diese Vorstellung, das ist ein Werk und das muss ich irgendwie identisch kopieren, das stellte sich nicht. Es war durchaus üblich, den Text zu kommentieren oder Fehler gleich zu korrigieren oder in seinem Interesse auch bestimmte Passagen wegzulassen oder die ein oder andere hinzuzufügen. Eine Kopie war nicht der Anspruch, dass sie war wie das Original, sondern sie sollte richtig sein. Die Heilige Schrift, die musste wortwörtlich kopiert werden. Aber alle Kommentare drumherum waren vielleicht auch mit Respekt vor dem Lehrer, aber da hat er sich ein bisschen geirrt. Ich korrigiere das mal schnell. So wie Platon schon Sokrates zitiert hat, also die ganzen Reden waren von Sokrates, der vermutlich nicht alles unterschrieben hätte, was Plato ihm da in den Mund gelegt hat. Und hier ist es auch, dass man Texte weitergibt, indem man kann Fehler einfügen, also der Sprecher kann ein falsches Wort einsetzen, zum Teil kann es ja ganz fatale Konsequenzen haben. Es gibt theologische Diskussionen um ein einziges Wort in der Bibel, und das gibt es natürlich dann auch bei einigen Kommentatoren. Es kann sein, dass der Skriptor einfach einen Fehler macht, der schreibt irgendwas falsch auf, oder wenn er einen Abschrieb macht, dann irrt er sich. Man hat aber eben auch ganz bewusst Interpretationen, Kürzungen und Ergänzungen reingefügt, sodass ein Buch ausgeliehen wird aus einem Kloster, dann wird es abgeschrieben und vielleicht in so einem Prozess uminterpretiert, dann entstehen verschiedene Varianten. Heute gibt es ganze Berufszweige, die nur sich darum bemühen, die Philologen das wieder zusammenzuführen. Wer hat eigentlich die Urversion und wie kam es zu dieser Interpretation und so weiter. Die Universitäten später machten das ganz ähnlich. Die ließen, hatte ich ja schon erzählt, es war bei Strafe verboten, schneller zu lesen, als die Schüler mitschreiben konnten. Und auch die scholastischen Schulen, es ging ja nicht darum, neues Wissen zu vermitteln, sondern altes weiterzugeben, bekanntes. Also las man einen Satz mehrfach vor, bis ihn jeder mitschreiben konnte. Und manche Professoren waren bekannt dafür, dass sie ihre Studenten das haben mitschreiben lassen, um die Manuskripte später für viel Geld an die Kloster, die Umliegenden, zu verhökern. Also heute sagt man, manche lesen nur ihr Buch vor, damit die Studenten dieses Buch kaufen. Auch das, also unterstellt man ihnen einen gewissen Eigennutz, dass sie ein ganz bestimmtes Buch verlesen. Das war schon im Mittelalter so, nur kauft nicht kauft mein Buch, sondern schreibt, kopiert mein Buch und dann kann ich es besser verkaufen. Manchen war es egal. Wie gesagt, es ging nicht um Neues. Manche fanden das irgendwie anrüchig, dass man so schnöde Gewinninteressen mit der Lehre verband. Irgendwann starb es aus, weiß man nicht. Bis heute gibt es diese Tradition bei manchen Hochschullehrern. Aber üblicher war es tatsächlich auch, den Text zu kommentieren oder wirklich in einer Disputatio dann auch mit den Schülern zu erläutern, beziehungsweise ihnen klarzumachen, wo sich Gegenargumente irren und wie die tatsächliche Lehre ist. Und naja, was braucht man an Technik dazu, wenn man mitschreibt und Schreiber ist? Kalligraphie ist das Zauberwort, der Vorgänger der Typografie. Kalligraphie, die Kunst, schön zu schreiben. Da gibt es verschiedene Schriftarten, die man als Schreiberling beherrschen sollte. Ich habe hier, Paläographie heißt die Disziplin, die sich damit beschäftigt. Da gibt es eine sehr kompakte Seite, aus denen einige der folgenden Diagramme sind, habe ich mal angegeben. Das sind so die Schriftarten im Laufe der Zeit. Die Capitalis ist uns schon begegnet. Die römische Monumentalschrift, Lapidarschrift, weil sie auf Lapidus, auf Stein aufgetragen wurde. Eine Versalienschrift mit Serifen, also Versalien nur Großbuchstaben. Es gibt keine Unterlängen, bis auf das Q. Das hat so einen Schlenker. Bis heute ist das Q ja irgendwie ein sperriger Buchstabe. Aber das hat so eine Unterlänge. Aber die meisten sind eben wirklich alle auf der gleichen Höhe. Das erzeugt ein sehr harmonisches Schriftbild, aber naja, heute sagt man, das ist geschrien, nicht? Wenn wir Großbuchstaben schreiben, dann wirkt das unhöflich, aber es erfüllt natürlich genau seinen Zweck. Man kann das römische Alphabet damit ausdrücken. Als Schreibschrift eignet sich das weniger. Es gibt dann in dem hier nochmal, in dem bereits erwähnten Codex Sinaiticus, die Unziale. Ein Begriff, der eigentlich aus dem 17. Jahrhundert kommt, aber wohl auf Hieronymus zurückgeht, der von der Unzenschrift, der Unzia-Schrift gesprochen hat in diesem Kodex, was sich einfach auf ein Zoll, als zollgroße Schriften bezieht. Daher kommt der Name Unziale her, dass sie irgendwie eine bestimmte Größe hatte. Und hier sieht man auch schon Abrundung der Buchstaben. Es gibt keine Serifen mehr. Es gibt eben, das erinnert in vielen Fällen schon an, also sieht schon ein bisschen aus wie das Schriftbild, was man dann heute auch von den Kleinbuchstaben kennt. Insbesondere die Rundungen sind dem Gebrauch der Feder geschuldet. Man kann mit der Feder ganz anders schreiben als mit einem Hammer und einer Meißel, sodass das Schriftbild sich dann auch änderte. Den Übergang zur karolingischen Minuskel, dass eben Karl der Große und Alcuin aus York im 8. Jahrhundert einführten, um eben als Verwaltungsschrift das große Fränkische Reich besser mit Literatur und Schriften und Verwaltungsschriften und Gesetzestexten zu versorgen. Also einfach, man konnte schneller damit schreiben. Man führte die Unterlängen ein, wie man sieht. Man kann es mit Großbuchstaben mischen, um eben manche Wörter hervorzuheben. Und da gibt es so Kleinigkeiten, das ist halt was für die Paläographen. Das A ist irgendwie schräg gestellt und das lange S taucht auf, was so ein bisschen wie das F aussieht, aber den Querbalken nur nach links hat. Das kennt man dann auch aus späteren gebrochenen Schriften. Es gibt das T mit einem gerundeten Schaft, aber es hat keine Oberlänge und das G ist sehr aufwendig geschrieben. Also das könnt ihr euch im Einzelnen angucken oder auf eben genannter Webseite nochmal durchlesen. Das ist so eine Frage, denn die Herausforderung der Paläographie ist ja, ich kriege einen Text und muss ihn datieren. Und da muss ich erstmal Schrift beschreiben können. Und um Schrift zu beschreiben, braucht man ein spezielles Vokabular und da helfen dann solche Begriffe, um die Anmutung von einer Schrift, die man sieht sofort, das sieht anders aus als die Unziale. Aber warum sieht es anders aus? Und das kann man eben in solchen Begriffen festmachen. Hier sieht man nochmal ein etwas größeres Beispiel der karolingischen Minuskel. Und also Karl der Große führte ja nicht nur die Schriftreform ein, sondern setzte insbesondere auch die Schriftkenntnis als Bedingung für das Geistliche, was eben dieses Zitat, das auch betonte, keiner soll Mönch werden, der nicht lesen und schreiben kann. Das geht auch unter anderem auf karolingische Reformen zurück und gründete Schulen in Klöstern und Domstiften, um nicht nur Geistliche auszubilden, sondern eben auch Verwaltungsbeamte. Das war also eine der Gründe, der Ausgangspunkte für Schulen sind auch in der karolingischen Reform zu sehen. Dann geht es eine zur formalisierten gotischen Minuskel, der Textura. Hier ist es, glaube ich, eine gedruckte Textura, die ist eine der Schriften, die Gutenberg dann später verwenden wird. Hier ist, glaube ich, ist ein Frühdruck. Aber da sieht man eben, drunter ist mal die Übersetzung ins Lateinische, also in unserer Schrift, und da sieht man sehr viele Abkürzungen spielen eine Rolle. Das liegt am Druck, man möchte gerne einen Blocksatz haben, der sich links und rechts eben bündig abschließt, sodass man manche Wörter einfach zusammenziehen muss. Und das wurde dann entsprechend auch formalisiert, dass manche Buchstabenkombinationen einfach weggelassen wurden und vielleicht nur mit so einem diakritischen Zeichen versehen, dass klar ist, das heißt jetzt Quum oder ist ein M oder ein Us oder ein Ro, was da weggelassen wurde. Als Handschrift entwickelte sich die gotische Kursive. Man sieht, also eine Kursive ist ja eine Schreibschrift in der Regel, also man hat eine andere Feder, die man dazu benutzt, nicht so unbedingt die Breitfeder. Man sieht, dass gerade die Schlingenbildungen an den Oberlängen zunehmen und ansonsten die Buchstaben etwas kürzer werden. Und naja, es ist etwas, was man schneller schreiben kann, mit denen man, was aber dann schwieriger zu lesen ist. Die Bastarda ist so eine Zwischenschritt aus dem 15. Jahrhundert, ist so eine gemischte Herkunft aus der gotischen Minuskel und der gotischen Kursive. Also hier ändern sich Schreibvarianten und man trennt sich auch so ein bisschen von dem Lateinischen und das Lateinische der Heiligen Schrift. Die Humanisten entwickeln ihre eigene Handschrift. Also auf die Humanisten kommen wir noch im Zusammenhang mit den Briefen zu sprechen. Der humanistische Gelehrtenbrief ist ja ein fester Bestandteil der Kulturgeschichte und da musste man also schön schreiben können. Hier noch, also aufwendig noch gemalt. Das war also jetzt nicht ein durchschnittlicher humanistischer Brief, aber die humanistische Minuskel als Schreibschrift. Also man nimmt die Idee der karolingischen Minuskel wieder auf und schreibt damit aber die Klassiker, also die lateinischen und die griechischen Texte, den Cicero oder den Plato schreibt man auf. Und auch hier kann man sich eben über die Anmutung der Schrift unterhalten. Was macht die aus? Rundungen, spezielle Ligaturen tauchen auf, aber eben auch noch andere Gewohnheiten, die dort fortgeführt werden. Die humanistische Kursive ist dann eine Schrift, die sich relativ lange auch bis in den Barock halten wird. Eine Kursivschrift, die nach dem, also die aus der humanistischen Minuskel dann stilisiert wurde. Und sie neigt sich so ein bisschen weiter nach rechts. Und auch da sieht man dann schon wieder so die ersten, die Postulaba, das ist in der vorletzten Zeile nicht, das sind so Ligaturen, wo zwei Buchstaben zusammengeführt werden und Ähnliches. Also das sind so Schriften, die man als Schreiber mindestens zwei oder drei sollte man dann beherrschen, je nachdem, in welchem Jahrhundert man ist und was so der Auftraggeber, der Diktator für Ansprüche stellt. Dann ging es als nächstes, müsste man die Texte einfärben. Da gibt es verschiedene Varianten, es gibt Mineralfarben oder, na, hier sind alles Mineralfarben, blaue, verschiedene Formen blau zu färben. Das war in der Tat gerade das Ultramarin, jenseits des Meeres kam der Lapis Lazuli her. Blau ist die teuerste Farbe und wer etwas blau, das ist ein bisschen wie in der Beleuchtung, also bis man blaue Dioden hatte, das dauerte ganz lange und dann gab es so eine Zeit, da mussten alle Stereoanlagen blaues Licht haben, um zu zeigen, dass sie jetzt modern sind. Blaues Licht ist ganz besonderes Licht. Da kommen wir noch im Zusammenhang mit der Farbvorlesung darauf zu sprechen, was das so besonders macht. Blaue Farbe war aber immer schon schwer herzustellen. Es gibt wenig blaue Blumen zum Beispiel, also überhaupt Pflanzen, die blau sind. Es gibt kaum Tiere, die irgendwie Blaues in ihrer Haut oder in ihrem Fell oder in ihrem Schmuck haben. Also Blau ist eine ganz besondere Farbe, die sehr rar ist, auch wenn sie am Himmel, heute jetzt nicht, aber am Himmel häufig zu sehen ist, so das blaue Meer, wo sich der Himmel drin spiegelt. Also Blau ist zwar in der Natur präsent, aber eigentlich nur drumherum und in großen Flächen, aber nicht im Kleinen. Also Blau war eine besondere Farbe, die auch, wenn ein Buch blau ist, etwas von Prestige hatte. Die sagt etwas über den Reichtum des Besitzers auf, der so ein Buch sich leisten konnte. Viel gängiger war natürlich Schwarz und Rot. Hier gibt es, also ich will jetzt nicht alle im Einzelnen vorstellen, also verschiedene Formen, wie man Rot erzeugen kann. Nicht, also aus Wurzeln oder aus Mineralien, aus den Cochineal-Läusen, also indem man Läuse trocknet, was man muss sie irgendwie trocknen und dann auskochen und dann nochmal auswaschen und dann kann man sie zerstoßen und in Campari mischen. Also inzwischen ist es in der Tat ist der Farbstoff der dieser Läuse, also Karminrot, es wird halt als Lebensmittel, ich glaube E124, wird es angeboten und färbt eben auch verschiedene Götterspeisen, Fruchtspeiseis und Getränke. Das war aber schon früher bekannt, Scharlachrot oder Karminrot zum Einfärben zu nutzen. Oder man macht das gleich mit der Purpurschnecke, die muss man dann raus, ich glaube aber aus den Schalen macht man das. Und das Purpur war eben, weil es so teuer war, dann das Zeichen der Umhänge der einerseits der Kardinäle, andererseits der Könige, das Purpurrot. Man konnte Pflanzen nehmen, die man entsprechend behandelte. Also ganz, ganz verschiedene Formen, wie man rote Farbe erzeugt. Warum brauchte man sie? Naja, um später dann zu rubrizieren, um bestimmte Textpassagen rot zu färben. Aus diesem Rubrizieren kommt heute unsere Rubrik her, weil damit ein neuer Abschnitt gekennzeichnet ist, von Rubrika Rötel. Das ist eine rote Farberde, die tauchte auf der vorigen Folie noch gar nicht auf. Also zum Hervorheben von bestimmten Textbestandteilen. Das war wiederum ein Zeichen, naja, vielleicht Satzanfänge wurden so rubriziert oder Wortanfänge am Anfang eines Kapitels oder bestimmte Schlüsselpassagen. Wenn man noch weitergehen wollte, ein Buch war ja nicht einfach ein Buch in der spirituellen Sphäre, sondern es war ein Träger religiöser Bedeutungen. Es war das Wort Gottes oder Ähnliches. Also war nichts zu teuer, um dieses Wort auch zu schmücken. Man schrieb auf Pergament mit Silber und Gold oder eben mit roter und schwarzer Schrift. Und wer noch mehr Geld hatte, konnte es auch noch vergolden lassen, also indem man Blatt- oder Pulvergold aufträgt. Man muss natürlich sehen, dass so also mit einem Kilo Gold kann man eine ganze Kirche mit Blattgold auslegen, weil es ja relativ aus einem Gramm Gold kann man einen halben Quadratmeter Blattgold machen. Also da kann man schon einiges mit erreichen. Also so teuer war es nicht, aber es war sehr aufwendig. Man musste es ja erstmal pressen und dann in kleine Scheiben schneiden und dort entsprechend auftragen. Aber es sorgt für diese Sphäre. Das Goldene war immer ikonografisch, die Präsenz des Heiligen. Also der Heiligenschein oder wenn das Göttliche markiert wird, dann war der ganze Hintergrund vergoldet und die ganz aufwendigen Bücher hatten dann auch dieses Stilmittel eingesetzt. Und der fertige Text wird dann gebunden, auch hier wieder eine etwas spätere Darstellung von Just Ammann, sowie der Pergamener weiter vorne. Aber seit den ersten Kodizes hat sich die Technik unwesentlich verbessert, also lange Zeit, das kam dann erst später dazu. Man nimmt verschiedene Lagen, hat dann feste oder hohle Rücken und näht oder bindet es in irgendeiner Form zusammen. Deswegen spricht man auch von Einband, weil da wirklich, da wurde halt was festgebunden. Das war die Technik, wie man Bücher erstellt. Viel wichtiger ist aber die Struktur eines Textes, denn auch hier wird man sehen, dass den Text, was wir heute ein Buch nennen und was auch Gutenberg schon als Buch kannte, das war keineswegs eine Erfindung, die erst seit dem Buchdruck auftauchte, sondern die Struktur eines Buches lag vor ihm. Das war aber nicht selbstverständlich. Die ersten Texte, denkt an den Codex Sinaiticus, das war ein langer Fließtext, wo man vorne anfangen oder am Kapitel anfangen und sich dann durchlas, laut in der Regel. Also man ging hindurch, wie Ivan Illich das nennt, durch den Weinberg des Textes, in dem man dann einzelne Trauben auflas und eben vom Wort Gottes kosten konnte. Dass wir das heute, diese ganzen Unterteilungen in Kapitel und Ähnliches, das ist eine kulturhistorisch eine Entwicklung, die muss erstmal gemacht werden und die ergibt sich nicht, wenn man Texte immer nur nacherzählt. Man hat also den Einband hat man, um den Text zu schützen. Das war bei Rollen, hat man das Wichtigste nach innen gerollt, also da standen dann die wichtigsten Informationen über die Entstehung oder Ähnliches, wenn man sowas anbringen wollte. Dann stellte es man nach innen, wo es fest eingerollt war. Der Einband war notwendig, weil man es ja anders lagerte. Also Einbände gab es schon in den frühen Kodizes, meistens nicht so aufwendig wie hier, sondern das habt ihr an den Nakamani-Schriften ja noch vielleicht in Erinnerung. Das waren einfach etwas verstärktere Pergament oder Lederschichten. Es gibt einen Titel, aber den Titel gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert. Wie sortierte man Bücher vorher? Woher wusste man, welches Buch welches ist? Wenn man es auch im Index aufnahm, man orientierte sich am ersten Wort, am Incipit, der erste Satz oder das erste Wort diente dazu, Bücher zu klassifizieren. Und man fand es halt raus, man las sich kurz den ersten Satz durch und dann schaut man in den Index, wo gehört es hin. Und das Incipit wird bis heute verwendet, um päpstliche Bullen zu sortieren. Die gehen immer nach dem ersten Satz. Man kennt das vielleicht noch, wenn man Gedichtbände oder irgendwelche Liedtexte, wenn man die sortieren möchte, dann hilft es nicht nur, den Titel des Gedichts zu kennen. Häufig weiß man, jemand, der ein Gedicht sucht, kennt die erste Zeile. Also hat man hinten einen Index nach Gedicht- oder Liedzeilen oder Strophen. Und das ist so eine Form der Sortierung, die viel älter ist als die, sagen wir, alphabetische. Und das ist eine recht späte Erfindung. Und auch, dass man eben nicht mehr, man hat nur einen Einband, dann geht es direkt los, sondern man hat noch davor einen Titel, in dem vielleicht der Titel des Buches steht oder noch sogar der Autor, beziehungsweise hier das Gospel, das Evangelium nach das Markus-Evangelium. Das steht dann vorne drauf, für uns heute selbstverständlich. In der Geschichte des Buches aber eine spätere Erfindung. Hier ähnlich eine Titelseite, die dann innerhalb des Deckblattes liegt, mit einem Porträt des Autors. Auch das ist, naja, der Autor, der wird uns noch ein bisschen beschäftigen, dass jemand sagt, das habe ich geschrieben oder ich habe es weitergegeben, ist nicht selbstverständlich. Der Autor musste erstmal als historische Figur erfunden werden. Inzwischen ist er schon wieder ein bisschen in der Kritik, dass es überhaupt keinen Autor geben kann, weil der Autor, also niemand schafft einen Text aus sich heraus, sondern er schreibt immer fremde Texte zusammen und insofern ist es falsch, jemand, der das kompiliert, jetzt sich als Autor zu rühmen, Autor von Auctoritas, das ist eine Autorität, die dahinter steckt, das ist wiederum etwas, was erst in der frühen Neuzeit, also im 13. Jahrhundert so richtig zusammenkommt. Häufig gibt es dann in späteren Büchern eben, wo es nicht nur Autoren gibt, sondern auch Besitzer und nicht nur eine Körperschaft, das besitzt, sondern eine einzelne Person, das Ex Libris, wem gehört es? Eine Eigentumsbezeichnung hier aus frühen 15. Jahrhundert vom Duke von Berry, der eben reinschreibt, das ist meins. Und das kann man heute auch kaufen, das sind so kleine Aufkleber, wo man eben die in Bücher reinkleben kann, die man verleiht, beziehungsweise in allen Büchern aus Bibliotheken hat man so einen Stempel drin, wo klar ist, aus welcher Bibliothek das gestohlen wurde, wenn es nicht wieder zurückkommt. Was ist eine Eigentumsmarkierung, die Bücher lange Zeit gar nicht haben, ähnlich wie Autorenmarkierung. Dann sieht man hier mal ein Incipit. Es war nicht nur genutzt für den Index, sondern es war dem Autor wohlbewusst, dass der erste Satz ganz entscheidend ist und auch den weiteren Text klar macht. Es ist eine Einführung, die kalligraphisch anders gesetzt wird, hier mit verschiedenen Farben oder mit verschiedenen Mustern. Gerade die Initiale, der erste Buchstabe, kriegt häufig noch eine ganz besondere Ornamentik dazu. Und das ist vielleicht der allererste Buchstabe. Die Kapitelüberschriften werden dann etwas bescheidener gesetzt sein. Es gliedert also eine visuelle Struktur. Und man sagt, das ist der erste Satz. Index, wer den Index erstellt, der möge bitte das zur Kenntnis nehmen. Spalten haben wir schon in dem Codex Sinaiticus gesehen, auch eine Form der visuellen Gliederung von Texten, damit das Auge die Zeile nicht verliert. Das ist ja eine der wesentlichen Anforderungen an Typografie heute, Kalligraphie damals. Man muss den Text lesen können und man muss dem Auge helfen. Das werdet ihr noch detailliert in der Übung besprechen, was es da für Techniken gibt, die sich historisch aber auch erstmal entwickeln mussten. Es hängt natürlich damit zusammen, dass in dem Papyrus schreibt man niemals über den ganzen Papyrus, sondern man hat immer Spalten. Also es ergibt sich aus dem Medium, man hat es aber entsprechend beibehalten. Später kam es dann, wenn wir den Text nicht mehr nur als das Wort eines oder das Wort Gottes betrachten oder als ein heiliges Wort oder vielleicht den Zugang zu einer göttlichen Welt, sondern wirklich auch als einen Text eines Autors, dann kommt hinzu, dass beim Diktieren kommen Interpretationen rein, aber irgendwann gab es mal einen Moment, und irgendwann war ziemlich genau im 12. Jahrhundert, gab es einen Moment, wo die sagen, nein, wir müssen es trennen. Es gibt einerseits den Text, hier vielleicht hat man eine heilige Schrift, Paulusbriefe oder was Ähnliches, und da kann man nicht einfach drin rumfuschen. Aber man hat dringend was zu sagen, um dass der Nächste das auch richtig liest und nicht einfach irgendwie, wie Plato das schon gesagt hat, das kann ja in irgendeinen Dummkopf fallen und der kann dann das Wort kann sich gar nicht mehr wehren. Also muss man die Dummköpfe von vornherein davon abhalten, das Wort falsch zu verstehen. Also bringt man Kommentare rein. Hier sieht man, der Schreiber hat wirklich zweizeiligen Abstand gewählt, dass da drüber dann noch kleine Kommentare eingefügt werden konnten. Auch das reichte nicht aus. Man hat eine Marginalie, einen Rand, in dem man den Kommentar dann noch weiterführen konnte. Hier entsteht eine Trennung von Text, von Urtext und dem anderen Text, wo der Kommentator eben sagt, das ist mir so wichtig, dass es auch klar ist, das ist mein Satz und nicht irgendwie dem anderen Autor zugesprochen wird. Hier entsteht die Vorstellung des Urhebers, die Trennung von einem Autor und einem Kommentator. Dass Text etwas ist, was nicht nur auf eine andere Welt hinweist, sondern dass Text etwas ist, was von einem Kopf auf das Pergament geht und was man als Text dann auch wieder wahrnimmt, wo man als Leser trennen muss. Und da will man dann sagen, das hat der geschrieben und das hat dieser geschrieben. Und da entsteht sowas wie Individualität, dass ein Text von einem Menschen, einem individuellen Menschen kommt und einem individuellen Menschen zugeordnet ist und keineswegs mehr Teilhabe an einem göttlichen Ganzen bedeutet. Das kann man an solchen Stilmerkmalen festmachen. Der Autor entsteht in der frühen Neuzeit zusammen mit dem Individuum. Auch da werden wir das an ganz anderen Medienentwicklungen noch feststellen, dass sich die Vorstellung von Individualität, dass es einzelne Menschen gibt, die sich von anderen abheben, oder die irgendwie sich von ihnen unterscheiden. Dieses Individuum entsteht als Vorstellung der frühen Neuzeit und ist seitdem auch unter heftigen Beschuss gekommen. Das sieht man hier am Medium Buch. Man sieht es an anderen Medien, zum Beispiel in der Musik, durch die Melodie, die auftaucht und sich plötzlich hervordrängt vor die Begleitung. Diese Heraustrennung von einer Individualstimme vor den anderen, was auch in der frühen Neuzeit passiert. In solchen Medien kann man das entdecken und eben an der Gestaltung, der kalligraphischen Gestaltung von Büchern. Das nimmt dann zu, dass es nicht nur um Kommentare geht, sondern umfängliche Werke. Petrus Lombardus ist da ganz aktiv gewesen, der eben Notizen schreibt, wo man nicht das Gefühl hat, das sind nicht nur Kommentare, sondern da macht sich eben, der schreibt schneller was rein, hat aber auch genügend Platz in seinem Satzspiegel, der groß genug war, dass man einerseits was schreiben konnte, andererseits, dass man, wenn man das Buch schon so in den Fingern hielt, dann nicht irgendwie hässliche, also schwarze Finger bekam, die sich dann auf den Seiten abdrückten. Also man sieht es ja sehr großzügig, die Raumaufteilung, aber auch da gibt es dann noch ein paar Details in Übungen und späterer Vorlesungen. Man sieht bei Petrus Lombardus den Gebrauch von roter Schrift, das Rubrizieren, was hier ausgiebig praktiziert wird, ist aber auch schon, all das entsteht auch im 13. Jahrhundert, auch das, also rote Markierung gab es vorher schon, aber als Stilelement und Binnengliederung, es gibt hier diese Absatzinitialen, klar ist, hier beginnt ein neuer Abschnitt, in diesen Büchern, die konnte man aufschlagen und irgendwo anfangen. Man musste sie nicht mehr erwandern von Anfang bis Ende, sondern man konnte sagen, hier ist ein wichtiger Punkt, da lies rein. Und wenn du mehr wissen willst, lies meine Notizen und vielleicht lies woanders weiter. Es kommt zu Unterstreichungen. Auch das, man pfuscht in dem Text rum, man sieht noch die Hilfslinien, aber man sieht auch die roten Unterstreichungen. Es gibt ja bis heute diese Tradition bei Studenten, also auch vor allem irgendwie Texte, die sie bekommen, mit verschiedenen Farben zu markieren. Jeder wird irgendwann die Erfahrung machen, dass man nach 2 Semestern überhaupt nicht mehr weiß, warum man das Rot und das Blau und das Grün und warum eigentlich das und viel wichtiger wäre doch jenes. Unverständlich wird es, wenn man das mit geliehenen Büchern macht, aus Bibliotheken, sieht man auch manchmal, weil jemand einfach mechanisch wahrscheinlich einfach meint, das ist wichtig. Außerdem, das ist so wichtig, der Nächste wird mir dankbar sein, dass ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. Ich weiß nicht, was in diesen Köpfen vorgeht, aber man kennt diese Technik. Es ist zum Teil auch eine Strukturierung, wenn man es hört oder wenn man es liest, dass man in dem Moment dieses Gefühl hat, das ist so wichtig, das muss unterstrichen werden und danach vergisst man. Ihr werdet sehen, wenn ihr das tut, guckt ein Jahr später nochmal drauf und fragt euch, ob ihr noch wisst, warum ihr es unterstrichen habt und die da mit 4 Farben sitzen, also wo dann die eigentliche Markierung die Nichtmarkierung ist, weil alles andere so bunt ist, dass man eigentlich viel stärker das sieht, was nicht markiert ist. Also Petrus Lombardus praktiziert das dann auch schon, indem er die wichtigsten Sentenzen eben unterstreicht. Ja, und dann explodiert es, kann man sagen. Also hier ist ein Text aus Bologna, in dem es die Littera Notabiliores gibt, da gibt es Verweise, also es gibt besondere ausgezeichnete Buchstaben, also noble Buchstaben, bemerkenswerte Verweise gibt es, Querverweise auf andere Bücher, Verweise innerhalb des Buches, Zitate gibt es und der eigentliche Text tritt hinter den Kommentar zurück. Also man hat den Text in der Mitte und drumherum sind alles Kommentare, Anmerkungen und das, was wir heute Hyperlinks nennen. Also hier werden, man kann nicht klicken, aber man muss halt, also wenn man diesen Text wirklich ernst nimmt, und ich meine, links muss man ja heute auch nicht klicken, aber wenn man mehr wissen will, dann muss man halt in die Bibliothek gehen und sich das Buch holen oder muss man auf Seite nachschlagen. Und von der Idee ist es, also die Vorstellung, ein Buch sei ein linearer oder Text sei linear und Computer, wir endlich haben ja das nicht-lineare Lesen erfunden, ist anhand solcher Beispiele natürlich, also es ist einfach völlig falsch. Dieser lineare Text, das gilt für die frühen Kodizes im 5., 6. Jahrhundert, aber spätestens ab dem 11., 12. Jahrhundert fängt der Text an, also nicht linear rezipierbar zu werden. Man kann auch beliebig durch diese Binnengliederung wie Zwischenüberschriften oder hier die besonderen Buchstaben, kann man beliebig einsteigen und sagen, ich lese jetzt nur die Passage und dann will ich mehr darüber wissen, lese dann in den Kommentaren des Augustin, da muss man sich dann wieder mehr anstrengen, der vielleicht aber auch so kommentiert ist. Das wird also hier sozusagen, das meine ich mit, es explodiert. Hier gibt es dann Kommentare zu Kommentaren und noch eine Ring drumherum, ein Haupttext, allgemeine Anmerkung, verschiedene Anmerkungen. Vielleicht hat dann unten der Leser, hat dann drunter nochmal was drunter geschrieben. Man hat schon Mühe herauszufinden, was war eigentlich der Ursprungstext und was ist Marginalie, was ist Kommentar, was ist Notiz. Hier sieht man, dass plötzlich Text ganz anders wahrgenommen wird. Es ist nicht mehr das Fenster zur neuen Welt, sondern es ist ein Medium der Mitteilung geworden und ein Medium der Distanzgewinnung und der Selbstbefreiung aus den Zwängen des Gegebenen, wie Aßmann das bezeichnet. Also man hat den Text ursprünglich, aber man kann auch zu diesem Text in Reflexion, in reflektierter Distanz treten und zu dieser Distanz seines Vorgängers wieder Distanz gewinnen. Das ermöglicht Literatur, indem man eine Welt in der Mitte hat und alternative Welten drumherum entwickeln kann. Und bald entstehen auch die ersten fiktionalen Texte, weil man merkt, der Text ist etwas Abgehobenes von dem Papier. Der Text gehört nicht zum Papier oder zum Pergament dazu, sondern es ist eine selbstständige Entität. In dieser Zeit wird der Text erfunden, der von Gutenberg dann in eine neue Form gebracht wird. Aber, und das will ich ja nur sagen, dass Gutenberg auf das fertige Buch zurückgreifen konnte. Alle Strukturmerkmale eines Buches haben sich vor dem Buchdruck herausgearbeitet. Und das werden wir in der nächsten Woche sehen, hatte Gutenberg auch eine ganz andere Intention als das, was hinterher draus geworden ist. Wir haben hier eben Texte über Texte, Hypertexte kann man sagen, in der heutigen Zeit. Und dann gab es mal diese Theorie, das Buch verschwindet, weil es so linear ist. Wenn man sowas sieht, merkt man, dass das Buch ganz und gar nicht linear sein muss. Man kann es so schreiben, aber das sind eigentlich auch schlechte Bücher. Bilder, Schmuck und Ornament, na, wo schlechte Bücher, Romane sind so, nicht? Romane sind dafür gedacht, man fängt vorne an und hört hinten auf. Nur morgen, wenn ihr dann in die Buchgeschäfte geht, nee, am Samstag, dann guckt er wahrscheinlich ganz nach hinten. Nein, wenn der neue Potter rauskommt, das ist ja so eine Idee, dass man wissen will, wie es ausgeht, aber eigentlich fängt man Romane vorne an. Aber Gelehrtentexte, die kann man beliebig konsultieren. Naja, was kommt hinzu zu Büchern? Natürlich Bilder, Schmuck und Ornamente. Das nimmt zu. Das ist auch wieder viel später. Also das ist schon wieder so ein ganz besonderes Buch. Aber es ist sehr aufwendig, auch für damalige Zeiten und keineswegs Gebrauchsdruck, sondern hier ist wieder ein Schmuckblatt, was aufgelegt wird. Zum Teil eben nur Ornamentfunktion hat. Zum Teil die Bilder sollen den Text erläutern. Zum Teil hat es auch eine ikonografische Funktion. Aber wir haben ja noch ein Kapitel über Bilder in dieser Vorlesung, da werde ich dann auch auf Buchmalereien etwas näher eingehen. Über den Index für Bücher hatte ich schon gesprochen, als Bestandsaufnahme von privaten oder kirchlichen Bibliotheken. Aber dass ein Buch einen Index hat, ist eine ebenfalls neue Erfindung aus dem 12. Jahrhundert. Man mag sich vorstellen, da lernen Generationen von Kindern die römische Schrift, die lateinische Schrift oder auch die griechische Schrift, immer A, B, C, D, E, F, G oder ähnliches, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Aber niemand kommt auf die Idee, dass man diese Reihenfolge auch benutzen kann, um Ordnung zu schaffen, um also etwas durchzunummerieren. Hier ist noch so eine Mischung, man hat es einerseits mit Zahlen geordnet, als auch nach Alphabet fängt man an zu sortieren. Hier sind wir gerade im Buchstaben F, nehme ich mal an. Und das ist eine ganz neue Erfindung, dass man die Buchstaben benutzen kann, um eben auch etwas zu referenzieren, obwohl hier, es können auch die Seiten, ich weiß nicht, was genau dort im, also hier werden ja Sermon-Kollektionen, also wird es vermutlich hier werden hier Gebete referenziert und vielleicht sind die Zahlen auch nur Seitenzahlen oder es sind die Nummern der Gebete. Das gehört aber zu Büchern dazu, auch eines der Techniken, um Bücher schneller querreferenzierbar zu halten, dass man eben nicht mehr, dass man irgendwo aufschlagen kann und dort das findet, was man auch sucht. Der Schreiberspruch gehört dazu, dass eben nicht nur der Autor irgendwas schreibt, sondern auch der Schreiber noch irgendein, so wie ein Poesiealbum, hinten dann noch einen Satz anfügt, der am Ende des Buches steht. Und nach dem Incipit kommt zum Schluss noch das Explizit, der Ende des Textes, in dem halt, vielleicht der Autor noch was geschrieben hat oder der Kommentator oder der Schreiber. Und das heißt auch explizit, also ganz ausdrücklich heißt es Ende des explizit Sermose. Das gehört zu Büchern dazu. Und ganz zum Schluss kommt dann später noch das Kolophon. Das ist häufig das identisch mit dem explizit, ist Subscriptio, das Rubrum heißt es auch. Also da werden der von der Druckerei oder dem Hersteller dann nochmal so ein Markenzeichen draufgesetzt. Heute heißt es Impressum. Also wer hat es hergestellt, wann und wo, unter welchen Bedingungen. Das sind so Anmerkungen, die zu Büchern immer dazugehören. Inzwischen ist es verpflichtend, man muss herausfinden, wen man verklagen kann, wenn jemand ein Buch rausgibt. Das ist so eine Erfindung der französischen Revolution. Man muss ja wissen, welchen Kopf man dann abzuschlagen hat, wenn es irgendwie staatsfeindlich sei. Ja, ganz ehrlich, das ist schon eine der Bedingungen, dass der Autor sich immer auch nennt namentlich. Aber hier nennt sich nicht unbedingt der Autor, sondern der Drucker im Kolophon. Das sind heute Informationen, die wir auf Webseiten in Headern unterbringen. Also so Dinge, die eigentlich niemand liest, aber wenn sie mal nötig sind, müssen sie halt im Text vorhanden sein. Eine Typologie, was wurde eigentlich geschrieben? Na, zunächst überhaupt mal die Bibel. Die Vulgata ist die erste lateinische Übersetzung des Hieronymus aus dem griechischen und dem hebräischen Texten, die dann eben verschieden weitergegeben wurde. Irgendwann vergaß man oder nur wenige wussten, dass es einen griechischen Urtext gab, sondern das Lateinische war eng gekoppelt mit dieser, mit den christlichen Texten. Es gab aber dann später auch Übersetzungen. Es gab Bibel in verschiedenen lateinischen Dialekten. Das Lateinische war ja nicht etwa eine Sprache, die durchs ganze Römische Reich einheitlich war. Es wurden ja in verschiedenen Provinzen auch ganz andere Landessprachen gesprochen, die dann auch wieder durchbrachen, sodass es aber so eine Vermischung von lateinischen und anderen Sprachen gab, die man heute ja immer noch in den Sprachen auch wiederfindet, so die lateinischen Wurzeln, das sind so Verschleifungen. Und in verschiedenen Dialekten des Lateinischen gab es dann Bibeln. Es gab natürlich einzelne Bibelbücher, so eine Bibel hat man selten zusammenfassen können, das war zu teuer und auch zu aufwendig und auch zu dick. Es gab kommentierte Bibel oder Glossa Ordinaria oder Interlinearis, also Einfügungen am Rande oder zwischen den Zeilen mit Kommentaren, Konkordanzis oder Bilderbibel. Das sind Bibel für Arme, hieß es, also nein, Biblia Pauperum. Das sind Bilder auch für Illiteraten, aber Pauperum nicht für Arme. Bilder sind immer teurer als nur der reine Text. Aber es war auch für Leute gedacht, die den Text nicht verstanden oder die einfach die biblische Geschichte nochmal erzählt bekommen haben. Vorläufer des Comics, kann man mal wieder sagen. Wenn man den Comicbegriff etwas weiter fasst, als die gängige Literaturkritik das tut. Manuskripte waren natürlich gedruckt. Also hier sieht man einen Bibelübersetzer, John Wycliffe, vor der Reformation, muss man sagen, der leider nicht das Medium des Buch oder die Technik des Buchdrucks hatte, um seine Ideen wirklich zu verbreiten. Aber die Vorstellung, die Wycliffe hatte, nämlich dass nur der Text zählt oder nur der Glaube und keineswegs die päpstlichen und katholischen Rituale, das hatte er schon vertreten. Und auch eine Bibelübersetzung hatte er angefertigt. Die wurde halt geschrieben und nicht gedruckt. Blockbücher. Naja, das geht jetzt so in die Richtung, Blockbücher sind eigentlich schon Druckformen, die wurden aber eben als Block ausgeschnitzt aus einem Stück Holz und konnten dann gedruckt werden, ist eine Konkurrenztechnik zum Buchdruck, sieht man ja auch an der Zeit, ist aber eigentlich mehr geschrieben als gesetzt, weil ja wirklich das erstmal vorgeschnitzt werden musste, das war sehr aufwendig, man schreibt es drauf, dann kratzt man den Rest weg, braucht gutes Holz und wenn man sich verschreibt, hat man unten nicht rechts sich verschreibt, da hat man echt Pech. Da gibt es natürlich Korrekturmöglichkeiten. Aber das ist eine Form von Schreiben, Zwischenschreiben und Druck. Liturgische Texte, Gottesdienste für Gottesdienste, Priesterhandbücher, denn auch nicht jeder Priester hatte den Ablauf eines Gottesdienstes immer parat. Gebetbücher für die Gemeinde, liturgische Texte. Hier sieht man Notenschriften, also für die Choräle, dass die gesungen werden. Das ist Herrschaftswissen. Manuals sind das, Handbücher. Wer die hatte, der konnte einen Gottesdienst durchführen, wenigstens so, dass die Gemeinde das Gefühl hatte, das sei richtig. Und das war Wissen, das ging nur durch den klerikalen Raum. Ganz beliebt geschrieben und gedruckt Kalender. Kalender sind ein eigenes Medium. Das ist ja nicht nur, also eine Herrschaft über die Zeit drückt es aus. Hier werden aber eben nicht nur Daten aufgeschrieben, sondern Interpretation, was passiert in diesem Jahr und ist das ein Feiertag oder nicht und Bewertungen von bestimmten Tagen und das Herausheben von Tagen und das Vernachlässigen von anderen und so weiter. Also Kalender ist eine ganz komplexe eigene Geschichte. Kirchenrecht, hier ein Dekret Gregor des IX. aus dem 14. Jahrhundert und hier sieht man nochmal diese verschiedenen Texthierarchien. Also Haupttext, der Kleine in der Mitte ist das, dann gibt es da Glossen drumherum, dann gibt es da drum einen großen Kommentar, der wiederum annotiert ist. Man kann sagen, es ist eigentlich besser als Hypertext, weil man nicht mehr klicken muss. Man sieht eigentlich sofort und muss eigentlich nur mit dem Auge mal kurz und man sieht auch, wie viel was erwartet mich, wenn ich da jetzt draufklicke. Ist es ein Riesenabsatz oder was Kleines? Also man kann es eigentlich schneller mit einem Auge erfassen als die verworrenen Hypertexte, wo man nie so richtig weiß, was einen erwartet, wenn man irgendwo draufklickt. Vielleicht auch so ein File Not Found. Das, all das passiert hier nicht. Man muss halt visuell rein und raus zoomen und gewinnt. Hier sieht man, finde ich, die Distanz, die man zu dem Text gewinnen kann, ganz deutlich, wenn man sich vorstellt, wie lese ich eigentlich das? Na, ich gehe näher ran, ich gehe weiter weg. Aber also das passiert alles erst im 12. Jahrhundert. Schulbücher natürlich. Ganz früh werden Schulbücher auch geschrieben, wer es sich leisten kann. Und natürlich ist das hier ein Schulbuch, was den höfischen Raum beschreibt. Also es ist völlig absurd zu meinen, es gäbe Schulbücher für den ländlichen Raum. Da kann sich das keiner leisten und es hat auch niemand Interesse daran, dass die lesen und schreiben können. Bei Hofe war das schon wichtig, dass es eben Literaten gab. Es ist nicht ganz klar, inwiefern das verbreitet war, aber damit die aus, naja, nicht, das ist sehr didaktisch, aus der Lebenswelt der Schüler gegriffen, lehrt man bestimmte, hier vielleicht bestimmte Musikinstrumente oder bestimmte Rituale. Stundenbücher waren ganz beliebt, bei den ganz Reichen, also die sich wirklich leisten konnten, die hatten nämlich beliebig viel Geld und ließen dann also erbauliche Texte sich aufsetzen und reichhaltigst verzieren, besonders bekannt die Très Riche Heure du Duc de Berry. Der Monat August, das ist sowas, wenn man ein Stundenbuch sucht, findet man solche Bilder und hat dann den Eindruck, Mensch, solche Bücher hatten die damals, hatte ich ja nun mehrfach erwähnt, das sind ganz also besonders ausgezeichnete Exemplare, die auch damals schon sehr viel wert waren, heute sind sie unbezahlbar. Dieses Buch wurde irgendwie, das hat 60, 70 Jahre gedauert, bis dieses Stundenbuch fertig war, in dem die 12 Monate festgehalten wurden. Aber ich habe auch schon vorher gesagt, so ein Buch abzuschreiben, also kostet ein Jahr. Und wenn man das dann auch so verziert, das muss ja geplant werden, also da kostet ja so ein Bild auch schon ein paar Monate. Chroniken wurden aufgeschrieben, also vor allem in Herrschaftshäusern, die wurden auch gerne umgeschrieben, dass dann klar ist, dass der Herrscher, der jetzt dran ist, also bestimmt auch ganz legitim dran ist und also eine lange Reihe von Ahnen hat. Texte konnten immer schon lügen und so verschiedene andere Handbücher für die Jagd, die Kriegsführung oder später dann Romane, Reisebücher, Kochbücher, Tierbeschreibungen und so weiter für den Privatbedarf. Das war aber wie heute so Reader's Digest Werke in Privatbibliotheken weniger benutzt als schick im Bücherregal stand. Also das war ein Prestigeobjekt, man, Mensch, du hast so tolle Bücher. Ja, ich habe es aber nie gelesen. Und so ein bisschen ist das, also naja, wie bei manchen Studentenbuden ja auch, wo man dann wenigstens die Bücher, kopieren, sortieren, abheften, also wenigstens die Bücher des Semesters hat, um zu sehen, dass der gute Wille da war. Und so ein bisschen war das in der Zeit auch. Ganz zum Schluss noch, Diebold Lauber, der eine Werkstatt hatte, das ist jetzt eben im wirklich 15. Jahrhundert, der den Bedarf deckt. Es war ein Bedarf da an handschriftlichen Manuskripten und er bot es einfach an. Das war, man weiß wenig über ihn, aber ich glaube, er war Lehrer und entdeckte dann den Markt, dass er Bücher vervielfältigen ließ und hatte dann so eine Werkstatt von Schreibern und vor allem Malern, also 5 Schreiber und 16 Zeichner und hat reich bebilderte Manuskripte verkauft, item, welche Handbücher man gerne hat, groß und klein, geistig oder weltlich, hübsch gemalt, die findet man alle bei Diebold Lauber, schrieb er in der Burge zu Hagenow. Und was hat er denn da gemalt? Item, Vite Christi, die 15 Alten gemalt, eine gereimte Bibel, der Ritter Herr Vigolais gemalt, Herr Wolf Dietrich gemalt, item das ganze Passional der Heiligen Leben, Winterteil und Sommerteil, 2 große Bücher. Der Parzival, alles gemalt, also bebildert. Und dann geht das so weiter, nicht? 7 Meisterbücher und so weiter. Also das ist ein Katalog, den er auch den Büchern anheftete und gesagt, wer das kauft, ist ein Werbe, so Spam, nicht? Werbezettel, der dann in so einem Buch drin stand, ohne dass die, na gut, die Leute wollten es ja haben, die haben sich die Bücher ja auch gekauft. Und dann ging eine Bestellung ein und dann konnte er sagen, wie viel Geld hast du? Okay, dafür kriegst du halt 3 farbgemalt oder nur 1 Farbe oder ohne Bilder und nur den Text. Und das war eine Industrie, die da aufblühte, auch vor dem Buchdruck. Es gab natürlich viel weniger Abnehmer und so, die Produktion war nicht so hoch. Aber Lauber war kommerziell, der ließ im Voraus produzieren. Der wusste, der Parzival, das ist ein Bestseller. Also der geht auch weg, wenn ich gerade keine Bestellung habe und liest den das ganze Jahr, war einer wahrscheinlich nur am Parzival schreiben. Und das verkaufte sich einfach im Laufe der Zeit, sodass er auch lagerte. Und der hatte ein ganz, hier sieht man mal zum Schluss noch, aus dem Buch der Könige, auch eine deutsche Bibelübersetzung, aber eben nur eines Buches. Das ist so ein typischer Lauber, so ein Gemälde, relativ einfach gehalten, aber das hat die Leute nicht gestört. Das ging halt schnell. Eher eine Skizze als wirklich diese Inkunabeln der oder die Bilder der Bücher, die wir gesehen hatten. Also das war relativ schnell gemacht, aber man hatte wenigstens sein gemaltes Bild. Naja, dann sieht man natürlich die Probleme ganz zum Schluss als Thema der Langzeitarchivierung, die man hat, wenn man schlechte Tinte oder schlechtes Papier nimmt. Also mehrere Jahrhunderte hielt sich das nicht. Also viele dieser Bücher, insbesondere jetzt das Buch der Könige, ist inzwischen verloren, weil es einfach aufgefressen wurde. Aber das ist ein Problem, was wir auch im Digitalzeitalter noch nicht im Griff haben, was wir aber, glaube ich, erst sehr viel später besprechen oder in einer anderen Vorlesung. Ich danke euch und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.